Matthäus hat uns gezeigt, dass Jesus der Messias ist. Er hat uns gezeigt, wie Jesus die Prophetien aus dem Alten Testament erfüllt waren, die über den Messias, über den verheißenen Retter, über den König der Juden gesprochen haben. Er hat uns gezeigt in den Worten, die Jesus gesagt hat und in den Werken, die er getan hat. Dass er die Worte und die gesprochen hat des Messias und die Werke des Messias getan hat. Im Vers 35 haben wir jetzt nochmal so eine Art Zusammenfassung von dem, was wir die letzten Wochen durchgenommen haben. Da heißt es, Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Jetzt wird Jesus noch einen weiteren Schritt in seinem Dienst tun, und zwar einen Schritt in Richtung Multiplikation. Er wird nämlich beginnen, seine Jünger auszusenden. Er hat sie berufen, wir haben das durchgenommen. Sie waren bei ihm, sind mit ihm gereist, haben ihm zugehört, haben ihn beobachtet. Die Jünger haben von Jesus gelernt. Das ist, was ein Jünger ist eigentlich ein Lehrling. Und jetzt wird Jesus sie aussenden. In Vers 36 sehen wir seine Motivation, warum er die Jünger aussendet. Wir lesen hier, als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was war die Motivation? Die Motivation war seine Liebe und seine Barmherzigkeit für die Menschen. Die waren verloren. Und Jesus hat sie gesehen, sie waren wie Schafe ohne Hirten. Und wenn wer irgendwas über Schafe weiß, Schafe, denen geht es nicht besonders gut ohne Hirten. Schafe sind nicht sehr intelligent. Das sind keine sehr selbstständigen Tiere. Die finden nicht von alleine gute Weide, finden nicht von alleine gutes Wasser. Schafe sind schutzlos. Sie haben sehr wenig an sich, womit sie sich verteidigen können. Sind deswegen auch sehr ängstliche Tiere. Ich habe gelesen, dass wenn nur ein Hase über das Feld läuft, dass das eine ganze Panikreaktion einer Schafherde auslösen kann, weil sie die Flucht ergreifen. Schafe sind auch dünnhäutig, sind anfällig für Erkältungen, anfällig für Parasiten. Kurz gesagt, Schafe brauchen einen Hirten. Schafe brauchen jemanden, der sie versorgt, der sie führt, der sie beschützt und der ihnen Sicherheit und Ruhe gibt. Schafe ohne Hirten, ohne einen Hirten sind erschöpft und sie sind verschmachtet, wie Jesus hier sagt. Und ich kann mir das so bildlich vorstellen, diese Schafe, die auf der Weide stehen oder halt zerfleddert und abgemagert, kranke Schafe, irgendwie so rumstehen, erschöpft und verschmachtet. So hat Jesus diese Menschen gesehen. Ich finde es eine gute Beschreibung von dem, wie wir waren, bevor wir unseren guten Hirten gefunden haben. Eine gute Beschreibung von Menschen, die verloren sind, die ohne Gott leben, sind wie Schafe ohne Hirten. Wir sind erschöpft. Erschöpft davon, selbst Gott spielen zu müssen. Erschöpft davon, sich selbst Sinn geben zu müssen in ihrem Leben. Erschöpft von dem Versuch, das zu sein, wofür sie nicht geschaffen sind. Nämlich Gott zu spielen. Und erschöpft von dieser Sinnlosigkeit des Lebens, wo du dahin lebst Tag für Tag, ohne irgendeine letztliche Perspektive für dein Leben, wo einfach alles egal ist. Ja, du lebst dahin. Ich kann mich noch erinnern, wie es bei mir war. Ich hatte alles irgendwie. Alles, materiell alles, gute Familie, in der Schule gut, Freundin, alles, was man sich wünschen kann. Aber ich kann mich noch erinnern an diese Leere und an diese Sinnlosigkeit, die ich empfunden habe. So dieses, oh, du stehst auf jeden Morgen, gehst brav in die Schule, versuchst gut zu sein, aber wozu alles? Letztlich ist alles egal, du stirbst und dann ist alles wurscht. Ich kann mich noch erinnern an diese Sinnlosigkeit, die ich empfunden habe. Das ist erschöpfend. Manche Menschen sind erschöpft von diesen Versuchen, diese Leere zu füllen in ihrem Leben. Mit verschiedenen Dingen, mit Partys oder Beziehungen oder Karriere, materiellem Zeug. Manche sogar so weit mit Alkohol und mit Drogen. Oder viele. Menschen sind erschöpft und sind verwahrlost, sind kaputt. Manche körperlich, viele innerlich, seelisch, moralisch am Ende. Das ist ein Zustand, der viel weniger ist als das, was Gott wirklich für uns hat. Das, was Gott für uns Menschen vorhatte. Wir Menschen sind wie die Schafe. Wir brauchen einen Hirten. Wir sind geschaffen für eine Liebesbeziehung mit Gott und auf ihn hin geschaffen. Und er gibt uns Sinn und Erfüllung unseres Lebens. Und ohne Gott geht es uns nicht gut. Unser Leben ist leer und wir sind erschöpft. Wir sind verwahrlost, wir sind verloren. Und Jesus war innerlich bewegt, er war aufgerüttelt über diese Verlorenheit dieser Menschen, die er hier gesehen hat. Und wir müssen beten, dass wir dieses gleiche Herz von Jesus bekommen, was er für die Menschen hatte, für die Menschen, die ihn nicht kennen. Wir brauchen dieses Herz, diese Barmherzigkeit für die Verlorenen. Jesus sagt in Vers 37, da heißt es weiter, dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Und ich glaube, dass es heute noch wahr ist. Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Ich glaube, es gibt viele da draußen, die auf der Suche sind. Wir sind geschaffen für Gott. Und Augustinus, glaube ich, hat gesagt, mein Herz ruht nicht eher, bis es ruht in dir, mein Gott. Und das ist eine Wahrheit. Jeder Mensch hat dieses Loch im Herzen, bevor er nicht Gott findet. Und die Menschen sind auf der Suche. Dieser Esoterik-Boom, den wir erleben, ist ein Zeugnis davon. Menschen suchen und ich bin immer wieder erstaunt, wie offen die Menschen sind, über Jesus zu reden. Ich meine, letzten Sommer, wo wir diesen Outreach hatten, hier in Darmstadt auf der Straße, war erstaunlich, wie viele Menschen offen waren und drüber reden wollten und die guten Gespräche, die wir hatten. Ich glaube, manchmal, wir Christen sind getäuscht, wir haben manchmal so diese Ghetto-Mentalität. Oh, keiner will uns, keiner mag uns, keiner wird uns zuhören. Wir sind so arm, wir sind so wenige. Und wir igeln uns irgendwie ein. Aber ich glaube, das, was Jesus da sagt, stimmt noch immer. Die Ernte ist groß. Das Problem ist oft, dass unser Glaube klein ist. Aber die Ernte ist groß. Ich glaube, dass Gott nochmal eine Erweckung schenken will in Europa, bevor er wiederkommt. Ich glaube, dass Jesus noch dieses selbe Herz hat für diese verlorenen Menschen hier, wie damals für diese Volksmengen, die er gesehen hat. Dass er noch immer innerlich bewegt ist und dass er diese Menschen zu sich ziehen will. Ich glaube, Jesus will nochmal in seiner Barmherzigkeit uns Gnade schenken und nochmal so eine Zeit der Gnade geben, Erweckung schenken hier in Europa. Die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenig, sagt Jesus. Es gibt so viele Christen, die das Evangelium nicht weitersagen. An Familie oder Arbeitskollegen, Freunde. Ich war vor einigen Jahren, das war noch in Österreich, war ich mal bei so einem Kleingruppenleiter-Seminar und da waren vor allem viele junge Leute auch so, ich denke mindestens 150, 200 Leute, die dort waren. Das war von Jugend mit einer Mission so ein Seminar. Und an einem Abend wurde gefragt, wie viele hier haben noch nie jemanden zu Jesus geführt. Und es war bestürzend, fast die Hälfte der Leute oder mehr haben die Hand gehoben und dann für die gebetet. Aber es ist traurig. Und so ein Haufen Christen und so viele, die noch nie jemanden zu Jesus geführt haben. Und ich glaube, Jesus ist betrübt drüber. Ich meine, er liebt diese Menschen. Er ist noch immer voll Barmherzigkeit. Und ich glaube, wenn wir nicht dieses Herz haben, Menschen zu Jesus zu bringen, dann müssen wir beten, dass wir sein Herz bekommen für die Menschen. Und ich glaube, wir müssen das immer wieder beten, weil ich merke in meinem eigenen Leben, dass wir oft abstumpfen dieser Realität gegenüber, dass diese Menschen verloren sind, dass sie verschmachtet sind und dass sie erschöpft sind. Magst du vielleicht sagen, ich bin kein Evangelist oder ich bin nicht so der Prediger, ich kann nicht rausgehen auf die Straße, das ist nicht meine Sache. Es muss nicht jeder tun. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Menschen auf Jesus hinzuweisen. Wenn es nur ist, eine Bibel weiterzugeben oder ein Traktat oder Kalender oder irgendein Buch oder von mir aus die CD oder jemanden in die Gemeinde einzuladen oder zu Hause einzuladen zum Essen und dann ein persönliches Gespräch, Tischgebet sprechen, beten für sie, Oder einfach Zeugnis sein, Menschen helfen, die Liebe Jesu weitergeben. Aber ich denke, die Schrift sagt uns, jeder von uns sollte irgendwie auf irgendeine Art daran beteiligt sein, die gute Nachricht weiterzugeben und Menschen mit in den Himmel zu nehmen. Und das ist wirklich was, eines der erfrischenden Dinge, die wir selbst tun können für unseren eigenen Glauben, für unsere eigene Beziehung mit Jesus. Wenn du jemanden von Jesus erzählst, dann wirst du selbst erbaut und wirst erfrischt. Und das ist eine erfrischende Sache. Jesus sagt uns das, glaube ich, heute. Er sagt, die Ernte zwar ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Und dann seine Antwort drauf in Vers 38. Das Erste, was sie tun sollen, die Jünger, ist beten. Vers 38. Er sagt, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Fang an zu beten für deine Familie oder die Familienmitglieder, die Jesus noch nicht kennen, oder für die Arbeitskollegen, für die Freunde. Oder nimm dir eine Landkarte, Karte von Deutschland, fang an über Städte zu beten. Oder eine Weltkarte, den Globus, fang an für Länder zu beten, die vielleicht noch sehr wenig christliches Zeugnis haben und noch nie von Jesus gehört haben. Und red mit Gott drüber, red mit ihm über diese Menschen. Und bitte ihn, dass er Christen zu denen schickt, die ihnen erzählen von dem, was Jesus für uns getan hat und dass er lebendig ist und dass es Vergebung gibt, dass wir Beziehung haben können mit ihm. Wir haben so eine einfache Botschaft. Die wunderbare Sache ist, wenn wir anfangen, mit Gott drüber zu reden, dann verändert Gebet uns, unser Herz. Und während wir für die Verlorenen beten, bekommen wir Jesu Herz für sie und wir bekommen dann plötzlich eine Last für diese Menschen oder für diese Städte oder vielleicht sogar für diese Länder. Und wir bekommen den Wunsch, sie zu Jesus zu führen. Interessant, das nächste, was wir hier sehen, ist, dass Jesus die beruft und aussendet, die gebetet haben. Er sagt, betet und dann als nächstes sendet er die aus. Ich glaube, ist oft unsere Erfahrung, wenn wir beten, Gott macht uns sehr oft zur Gebetserhörung, zu unserer eigenen. Wir beten für jemanden und ihr sagt, hey, geh, erzähl du ihn von Jesus. Im Kapitel 10, im Vers 1 lesen wir weiter. Als er seine 12 Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Also er hat sie haben gebetet, er hat sie berufen und es gibt ihnen Vollmacht. Das ist immer das, was Gott tut. Die, die er beruft, die befähigt er auch, die rüstet er auch zu, seinem Ruf zu folgen. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn Gott euch etwas aufs Herz legt oder euch zu einer bestimmten Sache beruft, er wird uns immer zurüsten. Er wird uns immer das geben, was wir brauchen, um seinem Ruf zu folgen. Wir sehen hier, dass er seinen 12 Jüngern dieselbe Vollmacht gibt, die er hatte. Sie dieselben Werke tun, die er selbst getan hat. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese. Der erste Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon, der Kananäer, und Judas, der Ischariot, der ihn auch überlieferte. Im Vers 1 im Kapitel 10 sagt er, dass er die 12 Jünger herzuruft. Und dann im Vers 2 lesen wir, dass sie die 12 Apostel sind. Was hier passiert ist, sie waren Jünger, Lehrlinge und jetzt hat Jesus sie ausgesandt. Sie sind Apostel geworden. Apostel heißt so viel wie Gesandte oder Botschafter oder von mir aus auch Vertreter von jemandem. Jesus liebt die Menschen, die verloren sind. Und er ist innerlich bewegt, er will sie erreichen, er will ihnen seine Liebe zeigen und er will ihnen seine Vergebung schenken. Und ratet mal, wie er das tun will, wie er ihnen davon erzählen will. Und das ist durch uns. Gott will uns gebrauchen als seine Werkzeuge. Jesus ist am Kreuz gestorben, er hat bezahlt für alle Sünden, er ist auferstanden, Erlösung ist möglich. Jesus hat es möglich gemacht, dass alle Menschen gerettet werden können. Aber er hat uns aufgetragen, das weiterzusagen. Diese gute Nachricht, dass er unsere Sünde am Kreuz getragen hat, dafür bezahlt hat, das, was uns von Gott trennt, dass er auferstanden ist, dass wenn wir sein Werk am Kreuz für uns persönlich in Anspruch nehmen, dass wir von neuem geboren werden können und in den Himmel gehen können, gerettet sein können, in Beziehung mit Gott leben können. Das ist die Botschaft, die wir weitergeben dürfen. Und das ist ein Vorrecht, dass wir seine Mitarbeiter sein dürfen, seine Botschafter, aber ist auch eine Verantwortung. Ich meine, wenn wir das nicht tun, dann gehen Menschen verloren. Und sie sterben, obwohl Jesus alles getan hat, dass sie erlöst sein können. Also es liegt auch an uns, ob unsere Mitmenschen in den Himmel oder in die Hölle gehen. Liegt auch an uns. Wir sind seine Apostel, seine Gesandten, seine Mitarbeiter, seine Botschafter hier auf der Erde, in dieser Welt. Nicht auf dieselbe Art und Weise wie die 11 Apostel, wenn wir den Judas jetzt mal ausnehmen. Die hatten einen besonderen Dienst damals als Apostel, aber wir sind Apostel, Gesandte im wahrsten Sinn des Wortes. Wir sind von Jesus ausgesandt, die gute Nachricht zu verkündigen. Vielleicht sagst du, ich fühle mich nicht fähig, das zu tun. Ich fühle mich auch nicht fähig, das zu tun. Wisst ihr was? Der Heilige Geist rüstet uns zu. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Wie gesagt, Gott beruft uns nie in etwas, wozu er uns nicht zurüstet oder befähigt. Und das ermutigt mich und mich ermutigen auch die Apostel. Ich meine, schaut euch die Liste an hier. Lukas 6 lesen wir, dass Jesus die ganze Nacht verbracht hat, bevor er diese 12 erwählt hat, seine Apostel zu sein. Und wenn wir die Liste ansehen, dann sehen wir, okay, das sind Leute, die viel Gebet brauchen. Dann wissen wir, warum. Wir sehen, dass sie hier in Paaren aufgezählt werden. Und aus den anderen Evangelien wissen wir, dass Jesus sie paarweise ausgesandt hat. Ersten, den wir hier sehen, ist der Simon Petrus. Wir kennen ja den Petrus. Petrus war ein sehr impulsiver Mensch. War ein Großmaul. Hat immer oder sehr oft zuerst geredet, bevor er gedacht hat. Ist in jedes Fettnäpfchen reingetreten, was es so gab. Aber ich mag das. Gott wollte diesen Petrus gebrauchen. Diesen Simon. Und dann hat er gesagt, Simon, du Großmaul, du unbeständiger Mensch. Ich werde dich zu Petrus machen. Zu einem kleinen Felsen. Hat ihn verändert. Petrus war der, der immer im Rampenlicht stand. Vielleicht sagst du, oh, das ist nicht so meine Sache, ich stehe nicht gerne im Rampenlicht. Schau den Andreas an. Das war sein jüngerer Bruder, der war sozusagen im Schatten seines großmauligen Bruders. Andreas hatte wirklich ein nettes Herz. Er hatte ein Herz, Menschen zu Jesus zu bringen. Und Gott wollte auch ihn gebrauchen. Und dann haben wir Jakobus und Johannes. Jesus hat ihnen den Beinamen Donnersöhne gegeben. Es waren so zwei Choleriker, so zwei Zornbinkel, sagen wir in Österreich. Sind abgelehnt worden und sie haben gesagt, ah Herr, lass uns Feuer herunterrufen auf dieses Dorf, weil sie uns halt angenommen haben. Es waren aufbrausende, zornige Brüder. Und Jesus hat sie, ich glaube, er hat sie liebevoll die Donnersöhne genannt. Ich mag das auch. Wir sehen bei Johannes, wenn wir sein Evangelium, seine Briefe lesen, diese Zeit gemeinsam mit Jesus, je länger mit ihm gegangen ist, das hat auch ihn verändert. Von einem Donnersohn zum Apostel der Liebe. Dann haben wir den Philippus und den Bartholomäus oder Nathanael hat er auch geheißen. Das war ein Skeptiker, das war der, der gesagt hat, kann aus Nazareth irgendwas Gutes kommen? Und dann haben wir Thomas, den Zweifler, und Matthäus, den korrupten Steuerbeamten. Und dann lesen wir Jakobus und Thaddäus, von denen wissen wir nicht viel. Das waren vielleicht sehr scheue Menschen. Und zuletzt haben wir Simon, den Kananäer, oder auch Simon der Zelot, war ein Freiheitskämpfer. der die Besatzer, die Römer aus dem Land mit Waffengewalt vertreiben wollte. Ich frage mich, wie sich der mit Matthäus verstanden hat, der Steuereintreiber, der für die Römer gearbeitet hat. Und dann haben wir Judas Ischariot, ein Verräter. Das ist nicht unbedingt die Truppe, die wir gewählt hätten. Keine nach außen hin sehr vielversprechende Truppe. Ich meine, schau euch das an. Ein Großmaul, zwei Choleriker, ein Zweifler, Skeptiker, dann irgendein dubioser Steuereintreiber, ein Freiheitskämpfer und noch so ein paar schüchterne Typen. Aber wisst ihr was, das ermutigt mich. Die Jünger, die Apostel waren nicht perfekt. Das waren Menschen wie du und ich. Und Gott hat gesagt, ich will euch gebrauchen. Sagt mir, Gott will mich gebrauchen. Und Gott will dich gebrauchen. Das waren normale Menschen, die mit Jesus gegangen sind, mit ihm rumgehangen sind, seine Lehrlinge waren, seine Jünger, und die verfügbar waren für ihn. Und dann hat Jesus sie verändert und zugerüstet und ausgesandt und er hat sie gebraucht, die Welt zu verändern. Das ist, was Jesus mit dir und mit mir tun will. Diese Liste zeigt mir auch, dass da ein Segen in der Vielfalt ist. Wir sehen, wie unterschiedlich diese Männer waren, von ihrem Hintergrund, auch von ihrer Persönlichkeit. Und deswegen, wenn Gott dich mit jemandem zusammenstellt, der sehr anders ist als du, dann lass dich nicht nerven davon. Von diesen Dingen, wo er anders ist, oder diese Dinge, die dich nerven, schau nicht darauf, schau auf das Positive. Macht euch effektiver, ihr ergänzt einander. Das ist eine gute Sache. Vers 5, diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gegeben. Diese 12 hatten eine ganz besondere Mission. Ganz besondere Mission, das war bevor Jesus sein Erlösungswerk am Kreuz vollbracht hat. Und wir sehen hier in diesen Versen, die ersten Verse bis Vers 15, so diesen besonderen Auftrag, den Jesus an diese 12 hatte. Und das war, er hat sie zu Israel gesandt. Israel sollte zuerst hören, dass der Messias, der Retter da ist. Und das hat Sinn gemacht. Israel war vorbereitet. Sie hatten die Propheten. Matthäus hat die ganzen ersten Kapitel darüber gesprochen, wie Jesus, der verheißene Messias, ist aus dem Alten Testament. Also Israel war schon vorbereitet. Und sie hätten eigentlich verstehen sollen, hätten wissen sollen, worum es geht. Denen muss man nicht lange erklären, wer der Messias ist oder was er tun würde. Andere Sache ist, wenn sie zuerst zu den Samaritern gegangen wären, zuerst zu den Heiden, dann hätten die Juden sie wahrscheinlich nicht mehr angenommen. Die haben die Heiden gehasst, haben die Heiden abgelehnt, die verachtet. Ich denke, wir sehen auch hier dieses Prinzip, was wir später in der Apostelgeschichte sehen, dieses Prinzip, dass wir zu Hause anfangen sollen. Beginn daheim. Bevor du rausgehst in die Mission, große Dinge für Gott tust, fang an daheim, in der Familie oder bei deinen Freunden, bei deinen Arbeitskollegen. Erzähl denen von Jesus. Wir sehen dasselbe Muster in der Apostelgeschichte. Kapitel 1, Vers 8 sagt Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und dann in Samaria und bis an das Ende der Erde. Aber diese Mission der 12 Apostel war was Besonderes. Es war eine messianische Mission. Die sollten Israel verkündigen, dass der verheißene Messias da ist. Und sie sollten diese Zeichen tun. Jesus tragt ihnen ganz besonders auf, diese Zeichen zu tun, die auch er getan hat. Diese Zeichen, die bezeugt haben, bewiesen haben, dass Jesus der Messias ist. Diese selbe Vollmacht. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Das war ein Zeichen, dass der Messias unter ihnen ist, dass Gottes Reich hier angebrochen ist. Und sie haben gepredigt, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das Reich der Himmel war nahe. Es ist die Möglichkeit, in den Himmel zu kommen, sein Reich einzugehen. Das Reich war nahe, weil der König war schon da. Er hat seine Herrschaft noch nicht völlig angetreten. Jesus war noch nicht gestorben, hat noch nicht bezahlt für die Sünden und war noch nicht auferstanden. Es war noch nicht möglich, von Neuem geboren zu werden und in das Reich einzugehen. Aber diese 12 waren so eine Art Vorhut, die Israel auf ihre Erlösung vorbereiten sollten. Nachdem Jesus das Erlösungswerk am Kreuz vollbracht hat, haben sie nicht mehr gepredigt, das Reich der Himmel ist nahe, sondern haben sie das Evangelium gepredigt von Jesus, der gestorben ist für unsere Sünden und der auferstanden ist und dass jeder, der ihn annimmt, dass der gerettet werden wird. Nachdem Jesus auferstanden ist, ist er den Jüngern erschienen und er hat gesagt in Matthäus 28, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Gott will die ganze Welt erreichen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und wir predigen das Evangelium heute nicht mehr nur den Juden, sondern den Juden und den Heiden, allen Menschen. Wir lesen weiter in Vers 8. Letzten Teil, da sagt Jesus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Ich glaube, es ist wichtig. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Das Evangelium soll gratis sein. Wir verkaufen keine Eintrittskarten in den Gottesdienst. Soll gratis sein. Gott hat uns gesegnet, Gott hat uns Gnade gegeben und Gaben gegeben und jetzt geben wir das weiter, was wir von ihm empfangen haben. Deswegen heißt es Dienst. Weil darum geht es im Dienst, anderen zu dienen, ein Segen zu sein für andere, nicht sich zu bereichern an anderen. Er sagt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt auch. Und ich glaube, dem Herrn missfällt diese Tendenz, die es in diesen christlichen Kreisen gibt, wo es in Richtung Marketing und in Richtung Business geht, wo Pastoren oder Autoren, Musiker, Lobpreisleiter versuchen, ja, die Gemeinde Jesu abzuzocken. Und wo es nicht mehr länger darum geht, dem Leib Christi zu dienen, sondern sich selbst zu bereichern. Nicht mehr zu dienen, nicht mehr zu geben, sondern zu empfangen. Marc lacht. Wir hatten am Freitag so eine Diskussion. Eine Sache, die mir da echt gegen den Strich geht, ist, dass wir für gewisse Lieder, die wir hier singen, Lobpreislieder, dass wir Gott anbeten können, dass wir Gebühren zahlen sollen dafür. GEMA-Gebühren. Dass die Lobpreislieder geschrieben haben und die ganze Bürokratie, die da dranhängt von dieser Gesellschaft, die verdienen dran, dass wir Lieder zu Gott singen. Und ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, wenn du Lobpreisleiter bist und Gott dir Lieder schenkt, ihn anzubeten, dann muss es frei sein. Hey, umsonst hast du empfangen, umsonst gib. Ist ein Widerspruch. Lobpreislieder zu schreiben, um zu verdienen. Wenn das die Motivation ist, dann such den anderen Job. Ich glaube, es muss gratis sein, wirklich. Gott anzubeten. Das Wort Gottes zu hören, ihn anzubeten, das muss gratis sein. Jesus sagt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Und ich denke in dem Zusammenhang, ich denke an diese Geldwechsler, die Jesus rausgetrieben hat aus dem Tempel. Er hat gesagt, ihr habt mein Haus, das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Das waren die Leute, die da gestanden sind und Hand aufgehalten haben. Hey, wenn du Gott anbeten willst, dann musst du erst dein Geld in meinen Klingelbeutel werfen. Und das ist falsch. Ich finde es okay, wenn Leute, Musiker, Autoren, wenn sie Bücher produzieren oder CDs produzieren, dass sie eine angemessene Gegenleistung dafür bekommen. Davon rede ich nicht. Das ist ein ehrbarer Beruf, die Leute leben davon, das ist keine Sache. Aber nicht, wenn es dazu kommt, dass wir diese Lieder im Gottesdienst singen und dass wir dafür zahlen müssen, dass wir Lieder zu Gott singen. Da hört mein Verständnis auf. Ich glaube, das ist falsch, das ist gegen Gottes Wort. Jesus sagt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollte er geben. Und ich glaube wirklich, es soll so einen Konsens geben unter uns Christen, dass diese Dinge frei sein sollten. Und ich glaube, die Christen müssen sich zusammentun und Ausnahmeregelungen bei der GEMA und diesen Verwertungsgesellschaften herausboxen. Ich habe mit denen telefoniert, wie wir unsere CD gemacht haben und gesagt, hey, wir wollen eine Ausnahme haben. Es soll frei sein. Wir haben uns gesagt, nee, es geht nicht. Entweder ja oder ihr macht es mit uns oder dann müssen die Leute zahlen oder ihr geht nicht mit uns. Aber wir haben jetzt, wie lange haben wir diskutiert? Am Donnerstag? Am Freitag? Zu lang. Reden wir über was anderes. Vers 9. Verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf dem Weg, noch zwei Unterkleider, noch Sandalen, noch einen Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Jesus sagt, macht euch nicht unnötig Sorgen um die Versorgung eurer materiellen Bedürfnisse dieses Lebens. Seid nicht zu sehr auf diese materiellen, weltlichen Dinge ausgerichtet. Ich glaube, er sagt euch, seid nicht selbstgenügsam. Ich will, wenn ihr rausgeht, ich will, dass ihr nicht auf euch selbst vertraut, sondern auf mich. Dass ihr von mir abhängig seid. Und häuft nicht alle möglichen Ausrüstungsgegenstände an und Finanzen, bevor ihr loszieht. Gott sagt, ich will euch versorgen, weil der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Und Gott ist unser Arbeitgeber. Und wir alle arbeiten für den Herrn. Und wenn wir für den Herrn arbeiten, dann sagt er, wird er uns versorgen. Matthäus 6, Vers 31 hat er gesagt, seid nur nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Macht euch keine Sorgen, ich werde euch versorgen, wenn ihr mir dient, sagt der Herr. Es gibt manche Missionsgesellschaften, die verlangen, bevor die Missionare rausgehen dürfen, dass sie zuerst das erste oder sogar die ersten 2 Jahre an Finanzen zusammen haben müssen. Es dauert dann oft monatelang, bis die Leute die Finanzen zusammenkratzen, bis sie dann endlich dorthin gehen, wohin der Herr sie berufen hat. Wir in der Chapel, wir sind zu chaotisch. Da. Gibt sowas nicht. Ich habe noch nie einen Calvary Chapel Missionar getroffen, der alles hatte, was er gebraucht hat, als er gegangen ist. Aber wir haben diesen Spruch, wenn God guides, he provides. Wenn Gott uns führt, dann wird er versorgen. Und ich kann auch das sagen, ich habe noch nie einen Missionar getroffen, der von Gott im Stich gelassen wurde, wenn er Gottes Ruf gefolgt hat. Und diesen Schritt im Glauben getan hat, wo er rausgegangen ist, ohne alles besammen zu haben für die nächsten Jahre oder vielleicht sogar nur für die nächsten Monate. Ich habe einen Typ getroffen in Rumänien, der hatte $100 in der Tasche und ist dem Ruf des Herrn gefolgt. Ich glaube, er ist immer noch dort. Das war vor 93 oder so, wo wir dort waren. Gott versorgt. Und ich denke, wir können es alle bezeugen. Ich kann es bezeugen. Ich weiß, als Gott mich hier nach Deutschland berufen hat, ich bin ohne irgendeine Unterstützung gegangen. Ich wusste nicht, wo ich wohnen werde, wusste nicht, von was ich leben werde. Viele haben gesagt, du bist verrückt, du bist durchgeknallt.
Ich kann mir nur nach Deutschland
gehen. Genau. Aber ich kann es bezeugen, ich bin jetzt 4,5 Jahre hier und ich kann sagen, Gott war treu. Gott hat versorgt, immer versorgt. Essen und Wohnung und Auto, wenn es nötig war. Gott hat versorgt. Sei es durch Gehalt, was ich jetzt Gott sei Dank bekommen kann, dass meine Grundbedürfnisse versorgt. Oder sei es durch einen Nebenjob, den ich gemacht habe. Oder durch Geschwister, die mir ihr altes Auto geschenkt haben. Oder Kuverts im Postkasten. Oder verrücktere Dinge, wie dass wir 3 Jahre lang nur Nebenkosten zahlen mussten für die Wohnung, wo wir gewohnt haben. Und hey, Gott ist treu. Gott versorgt. Und ich möchte euch ermutigen, wenn der Herr euch irgendwas aufs Herz legt, was zu tun für ihn, und du hast nicht alle Ressourcen beisammen oder denkst, oh, ich habe nicht die Fähigkeiten, das zu tun, oder nicht die Connections, das zu tun, lass dich nicht entmutigen. Hab keine Angst, diese Schritte im Glauben zu machen und einfach zu gehen, wenn der Herr sagt, geh. Gott wird treu sein. Gott wird seine Diener versorgen. Und das ist das Wunderbare. Wenn wir für Gott leben, dann ist er unser Chef. Er unser Arbeitgeber. egal welchen menschlicher Chef sonst noch irgendwo über uns sein mag, aber er ist unser Arbeitgeber. Und das heißt, er wird für uns sorgen. Er lässt uns nicht am Stich. Er ist treu. In Vers 11 sehen wir dann das Gegenstück dazu. Da heißt es, wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist und dort bleibt, bis ihr weggeht. Das Gegenstück ist, Gott gebraucht Menschen. Und normalerweise wird ihr die Apostel so versorgen, durch die Gastfreundschaft von anderen Jüngern in diese Städte, in die sie hingehen. Und Jesus wird denen sagen, die Apostel aufnehmen, die gastfreundlich sind, am Ende von Kapitel 10, er wird sagen, dass er sie belohnen wird. Für jedes blöde Glas Wasser, was sie ihnen geben. Er wird sie belohnen. Weil auch diese Jünger sind Diener Gottes. Und er wird sie bezahlen. Das ist eine coole Sache. Wir alle sind im Dienst für den Herrn. Wir alle sind im vollzeitlichen Dienst für den Herrn. Wir haben dieses komische Wort, das ist ein Widerspruch eigentlich. Es gibt keine Teilzeitchristen. Wir alle sind im vollzeitlichen Dienst für den Herrn. Einige vielleicht in diesem, was kann man nennen soll, pastoralen Dienst mehr oder Missionare. Andere, indem sie Gott dienen in ihrer Arbeit. Indem sie ihrem Arbeitgeber dienen und vielleicht Geschwistern praktisch dienen. Und so, ich darf nicht nur erwarten, dass Gott mich versorgen wird, wenn ich meiner Berufung folge, was immer das ist, sondern ich darf auch immer wieder Gott fragen und beten und sagen, Herr, was soll ich mit diesen Ressourcen machen, die du mir anvertraut hast, über die du mich als Verwalter gesetzt hast? Herr, was soll ich damit tun? Wie kann ich anderen damit dienen? Wie kann ich ein Segen sein? Wie kann ich ein Zeugnis sein für dich? Wie kann ich dazu beitragen, dass das Reich Gottes gebaut wird? Und es ist nicht falsch, Unterstützung oder Hilfe von Geschwistern anzunehmen, wenn es die vom Herrn inspiriert wurden, zu helfen oder zu dienen. Das Wichtige ist, dass wir nicht auf Menschen vertrauen oder Organisationen, sondern auf den Herrn. Er ist unser Versorger. Es ist auch wichtig, dass wir unseren Dienst nicht abhängig machen, sozusagen von irgendeiner Bezahlung. Nach dem Motto, ich diene euch nur, wenn ihr mich bezahlt oder so. Es ist Schwachsinn. Gott ist unser Arbeitgeber und er wird versorgen. Und ja, manchmal ist es durch Gehalt. Ich bin froh, dass ich jetzt Gehalt habe, was meine Grundbedürfnisse versorgt. Aber hey, ich war da, bevor ich ein Gehalt bekommen habe. Und ich werde auch da sein, wenn sich die Gemeinde nicht leisten kann. Das ist der Punkt, solange Gott sagt, dazu berufe ich dich, wird er versorgen. Und Gott ist treu und wir können das bezeugen. Gott war immer treu. Und wir alle, wir arbeiten für ihn. Und wir dienen ihm, nicht Menschen. Und ich mag das, weil das eine irrsinnige Freiheit bringt. Und eine Sicherheit für unser Leben. Eine Sicherheit, die die Welt nicht kennt. Weil es ist viel sicherer für Gott zu arbeiten, als für meine Firma. Firma kann pleite gehen, Gott geht nie pleite. Und er ist treu und er hat verheißen, dass er uns versorgen wird. Und dann, selbst wenn mein Chef gemein zu mir ist, kann ich Frieden haben. Und ich kann meine Arbeit mit Freude tun, weil ich sie für Gott tue. Und weil ich über meinen menschlichen Chef hinausschauen kann, auf meinen wirklichen Arbeitgeber. Und das ist Gott. Und ich weiß, er liebt mich. Und er versorgt mich. Und er wird mich mit himmlischer Währung belohnen. Für alles, was ich für ihn getan habe, wenn ich nach Hause im Himmel komme. Das ist eine wunderbare Sache, Gott zu dienen. Das ist ein guter Deal. Und wir alle sind im vollzeitlichen Dienst für ihn. Vers 11, wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist und dort bleibt, bis ihr weggeht. Sagt, sucht nicht nach einer besseren Unterkunft. Wenn euch ein Jünger aufnimmt, dann schaut nicht rum, ob irgendein anderer ein größeres Haus hat oder mehr bieten kann. Seid zufrieden mit dem, wie ich euch versorge, was ich euch zur Verfügung stelle. Das ist eine große Wahrheit. Der glücklichste Mensch ist nicht der, der am meisten hat, sondern der, der zufrieden ist mit dem, was er hat. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es. Shalom, das war der Gruß damals, Frieden. Und wenn nun das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Wenn es aber nicht würdig ist, so wende sich euer Friede zu euch zurück. Und wenn jemand euch nicht aufnehmen und noch eure Worte hören wird, geht hinaus aus jenem Haus oder jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Das war jetzt eine Symbolshandlung, die Juden praktiziert haben. Wenn Juden durch ein heidnisches Gebiet gehen mussten, dann haben sie, wenn sie wieder auf jüdischem Boden waren, haben sie den sozusagen heidnischen Staub von ihren Füßen abgeschüttelt. Dem wollten sie nichts zu tun haben. Das, was Jesus den Jüngern hier sagt. Wenn euch jemand ablehnt, es war so ein Zeichen des Gerichts. Zeichen, wo sie gesagt haben, Leute, ihr seid verloren wie die Heiden. Wir sind zu euch gekommen, haben euch die gute Nachricht gebracht, aber wenn ihr sie nicht annehmt, dann, wenn ihr das ablehnt, dann bringt ihr selbst Gericht über euch. Wir schütteln den Staub dieser Stadt von uns. Aber ich mag das so oder so, sagt Jesus, werden die Apostel ihren Frieden haben. Entweder euer Friede komme über das Haus und wenn sie euch ablehnen, dann komme euer Frieden wieder zu euch zurück. Ich mag das. Wir müssen uns nicht den Frieden rauben lassen. Egal wie Menschen reagieren auf uns oder auf die Botschaft, die wir ihnen bringen. Unsere Verantwortung ist, die gute Nachricht weiterzusagen. Rest ist Gottes Sache. Und die Entscheidung von denen, die es gehört haben. Aber wir können Frieden haben. Wir können Frieden haben als Gottes Botschafter. Und wir dienen ihm. Und wir können ruhen in ihm und sicher sein in ihm. Ist nicht cool, dass wir Schafe sind, die einen guten Hirten haben, der für uns sorgt, der uns Sicherheit gibt, der uns führt? Heute haben wir uns diesen speziellen Auftrag angesehen an die Apostel, wo Jesus sie zum Haus Israel gesandt hat. Nächste Woche wird es ein bisschen allgemeiner, ein bisschen direkter. Wenn wir sehen die Folgen davon, wo sie das Evangelium verkündigt haben, wie die Menschen darauf reagiert haben, und wir werden über die Kosten von Jüngerschaft lernen. Und Jesus ist ehrlich. Jesus sagt uns, wie es ist. Lass uns beten. Ups. Lieber Vater, wir sagen dir Danke, dass wir dir dienen dürfen. Und Gott, ich danke dir, dass du uns gefunden hast, wirklich viel mehr als wir dich. Dass du uns gesucht hast und gefunden hast und Herr, dass du uns in deine Herde aufgenommen hast. Vater, dass wir nicht länger verwahrloste Schafe sein müssen und erschöpft und kaputt, sondern dass wir dich kennen dürfen und dich lieben dürfen, Herr. Dass du uns Sinn gibst und Jesus, dass du uns sogar gebrauchen willst und wirst. Ich danke dir, Herr, für dieses Vorrecht, weil die Engel würden sicher einen viel besseren Job tun als wir. Aber ich danke dir, Gott, dass du uns unvollkommene Menschen mit unserer Persönlichkeit, mit unseren Gaben, mit unseren Fehlern auch, dass du sagst, ich will euch. Ich will dich gebrauchen und dich aussenden und du darfst mein Botschafter sein, mein Vertreter hier. Mich repräsentieren. Das ist für ein Vorrecht, Gott. Ich danke dir dafür. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns wirklich dein Herz gibst für die Menschen, die dich nun erkennen. Dass wir Barmherzigkeit haben und wirklich innerlich aufgerüttelt sind, so wie Jesus es war. Vater, wir wollen eintreten für unsere Stadt. Wir bitten, dass du Menschen zu dir ziehst. Wir bitten dich, Herr, um offene Türen mit unseren Freunden, mit unseren Familienangehörigen, die dich noch nicht kennen, mit unseren Arbeitskollegen. Gott, wir wissen, dass wir aus uns selbst nichts tun können, dass wir getrennt von dir nichts tun können. Aber Herr, danke für die Verheißung, dass du uns zurüstest, dass wir mit deiner Vollmacht und mit deinem Segen gehen dürfen. Und Jesus, danke, dass wir dir dienen dürfen, weil du bist der beste Herr. Danke, dass du ein Herr bist, der uns lieb hat und der besorgt ist um uns und der uns versorgt und der immer für uns da ist. Danke, dass wir drin ruhen dürfen und dass wir nicht auf Menschen schauen brauchen, sondern wirklich für dich leben dürfen und für dich dienen und für dich arbeiten dürfen. Das macht so frei, Gott. Ich danke dir dafür. Und wir beten dich an als unseren Herrn und Erlöser und als unseren Chef, als unseren himmlischen Chef. Danke, Herr, dass wir dir dienen dürfen. In Jesu Namen.